NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Sebastian Ehl. Hallo und willkommen an einem Abend mit einem echten Paukenschlag in der DFB-Affäre rund um das deutsche Sommermärchen, eben rund um die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft und Verbandspräsident Wolfgang Niersbach.
Ich habe am heutigen Tag die Entscheidung getroffen, mit sofortiger Wirkung vom Amt des DFB-Präsidenten zurückzutreten.
Niersbach schmeißt also hin. Sie haben es vorhin bestimmt auch schon in den Nachrichten gehört. Und alles, was in dieser Sache wichtig ist, erfahren wir gleich live von unserem Reporter beim DFB im Verlauf dieser Sendung. Außerdem Kabinettstückchen. Wer zieht hier welche Strippen in der Flüchtlingspolitik? Rund um den Streit um den Status der Syrer in Deutschland dreht sich auch unser Kommentar. Und Kehrtwende. Beate Zschäpe will im NSU-Mordprozess ihr Schweigen brechen. Zunächst aber mal nach Berlin. Dort hat sich übers Wochenende ein neuer Zoff in der Asylpolitik derart in die Höhe geschraubt, dass mancher Beobachter schon einen unionsinternen Putschversuch gegen die Kanzlerin wittert. Wer die Dinge etwas weniger sensationslüstern betrachtet, der muss CDU und CSU zumindest ein gehöriges Maß an Kommunikationspannen attestieren. Aus Berlin, Dietmar Riemer.
Nach dem Auftritt Schäubles gestern, heute Präsidium und Bundesvorstand der Partei. Alle Wichtigen und auch weniger Wichtigen, die sind sich einig. Sie sehen es so wie die stellvertretende Bundesvorsitzende Klöckner und der baden-württembergische CDU-Chef Strobel.
Wer rechnen kann, scheinbar zählt die SPD nicht immer dazu, wird auch erkennen müssen, dass nach den aktuellen Zahlen der Familiennachzug nicht unbegrenzt sofort bestehen kann.
Wir unterstützen die Bemühungen von Bundesinnenminister Thomas de Maizière, den Familiennachzug zu beschränken. Das ist zwingend erforderlich.
Aus allen Landesverbänden tönt es so und aus München kommt die Zustimmung sowieso.
Ja, man muss über seine Vorschläge reden. Das, glaube ich, ist jetzt das Gebot der Stunde.
Mit wem wohl? Natürlich, mit dem Koalitionspartner SPD. Der aber ist total verärgert und sagt erstmal nein. Die SPD interpretiert das Ganze als innerparteilichen Machtkampf in der Union, sagt jedenfalls Generalsekretärin Fahimi und empfiehlt:
Was wir brauchen, sind nicht alle 24 Stunden neue Provokationen oder Scheinlösungen,
sondern das Abarbeiten der Beschlüsse von der letzten Woche. Dass es dabei aber nicht bleiben werde, kündigte schon ihr Kollege Tauber von der CDU an.
Um es auch deutlich zu sagen, es werden weitere Bausteine innenpolitisch wie außenpolitisch erforderlich sein. Darüber herrschte große Einigkeit im Präsidium und im Bundesvorstand. Und zu diesen weiteren Bausteinen gehört auch das Thema Familiennachzug.
Und damit ist die nächste Runde zwischen Union und SPD auch formell eröffnet. So viel ist sicher, das Koalitionsklima nähert sich den Minusgraden, denn die SPD ist über de Maizières Ritt durch den Porzellanladen total verärgert und die grüne Opposition vermutet sogar, die Union habe da einen ganz besonders perfiden Plan in der Tasche. Das jedenfalls denkt Anton Hofreiter, der Co-Vorsitzende der grünen Bundestagsfraktion.
Man hat den Eindruck, dass Herr de Maizière vorgeschickt wird und austestet, wie heftig reagiert die SPD, wie heftig reagiert die Opposition, aber auch wie heftig reagiert das Kanzleramt.
Und das Kanzleramt nun, es reagierte wie immer in solchen Fällen mit Regierungssprecher Seibert, der zunächst versicherte, also Thomas de Maizière, nun, der habe das volle Vertrauen der Kanzlerin.
Selbstverständlich hat er das.
Und im Übrigen seien alle immer im Kontakt. So sieht sie dann jetzt aus, die Berliner Lage nach dem Asylkompromiss der letzten Woche. Die Union steht ziemlich geschlossen hinter Innenminister Thomas de Maizière. Die Kanzlerin vertraut ihm. Die SPD ist sehr verärgert und will erstmal nicht über den Familiennachzug reden. Dabei wird es aber nicht bleiben, sagen sie in der Union. Und Seehofer weiß auch, wie er die SPD nehmen muss.
Die SPD beginnt jede Diskussion mit Nein. Es ist immer der gleiche Ablauf bei der SPD.
Um später dann einen Kompromiss zu schließen.
Soweit Dietmar Riemer aus Berlin, wo man sich im Regierungsviertel immer mehr fragt, schaffen wir das oder schaffen wir das nicht? Und wenn ja, wer bleibt dabei auf der Strecke im Kabinett und im Bürgerkriegsland Syrien? Viele Fragen und dazu jetzt unser Kommentar von Katrin Brandt.
Was macht eigentlich Angela Merkel gerade? Heute Abend ist sie in Schwerin bei einem Festakt der CDU-Landtagsfraktion. Und vorher? Regiert sie? Hoffentlich. Im Moment sieht es nämlich gar nicht danach aus. Erst liest Merkel wochenlang zu, dass Horst Seehofer sie von München aus sabotierte. Merkels Umfragewerte stürzten ab, weil Seehofer ihnen einen Tritt gegeben hatte. Merkel hat ihn auch nicht scharf zurückgepfiffen, als er mit schlichten Hauruck-Ideen den Eindruck erweckte, er allein wisse, wie Deutschland vor weiteren tausenden Flüchtlingen bewahrt werden könnte. Tagelang wurde über seine Transitzonen gestritten, bis sich die Koalition auf ein anderes, kaum weniger restriktives Instrument verständigte. Und keine 24 Stunden später kam heraus, dass Innenminister de Maizière eine weitere Verschärfung auf den Weg gebracht hatte, unabgesprochen. De Maizière ruderte zurück, Kritik und Lob aus der Regierung, welch ein Chaos. Diese sehr große Koalition ist ganz offensichtlich nicht in der Lage, die sehr große Aufgabe zu lösen, die gerade an sie gestellt wird. Allen voran Angela Merkel. Ihr ist es bisher nicht gelungen, ihr Wir schaffen das mit praktischer Politik zu unterfüttern. Volle Turnhallen, Zelte und Containerdörfer, dazu Bilder von nicht abreißenden Flüchtlingstrecks. Die Deutschen machen sich Sorgen und Merkel lässt es laufen. Weil Merkel nicht führt, desertieren ihre eigenen Leute in Scharen. Den Abgeordneten und Kommunalpolitikern von CDU und CSU ist bange vor ihren verunsicherten Wählern. Und die SPD weiß, dass ihre eigenen Bürgermeister die gleichen Sorgen haben, weiß, dass mit Flüchtlingen keine Wahlen zu gewinnen sind und zittert nicht minder. Hysterisch, kopflos, angstgesteuert, so agiert die deutsche Politik. Willkommen war gestern, Abschreckung ist heute. Wenn schon nicht durch Zäune, dann durch schnellere Abschiebung. Und ganz neu, durch verkürztes Bleiberecht ohne die Familie. Der Gedanke dahinter ist klar, wer die Familie nicht holen darf, geht wieder zurück oder kommt gar nicht erst. Das ist nichts weniger als das Gegenteil dessen, was Merkel noch im Sommer verkündet hat. Da wollte sie die Gesellschaft zusammenhalten, die hier Geborenen und die Neugekommenen zusammenbringen. Nun spaltet und schreckt sie ab. Sollten wenige Monate gereicht haben, um aus Deutschland eine Festung zu machen, in den Köpfen und an den Grenzen? Noch ist es nicht zu spät. Merkel muss endlich die Politikmaschine zum Laufen bekommen. Sie muss ein Wohnungsbauprogramm auflegen, eine Bildungsoffensive starten und einen Masterplan mit der deutschen Wirtschaft entwickeln. Sie kann das Chaos und die Mutlosigkeit stoppen. Wer, wenn nicht sie?
Katrin Brandt mit ihrem Kommentar hier auf WDR 5 und NDR Info. Und genauso wie die Flüchtlingsproblematik die Berliner Politik spaltet, tut sie das auch auf europäischer Bühne. Mangelnde Solidarität der EU-Partner, sagen die einen, und nehmen einen Großteil der Migranten auf. Schottendicht, sagen die anderen und lassen ihre Schlagbäume runter. Eigentlich aber war die Umverteilung von 160.000 Flüchtlingen innerhalb der Europäischen Union längst schon beschlossene Sache. Unter anderem darum ging es heute bei einem Krisentreffen in Brüssel. Von dort meldet sich Kai Küstner.
Egal, ob man den deutschen Innenminister de Maizière fragt oder seine österreichische Amtskollegin. Beide stellen Europa derzeit dieselbe beunruhigende Diagnose aus. Und die lautet schlicht, die EU leidet unter Trägheit.
Wir sind einfach zu langsam.
So drückt es de Maizière aus und dessen Kollegin Mikkel Leitner findet angesichts von mehreren tausend Schutzsuchenden, die pro Tag die österreichische Grenze passieren,
dass man hier Tempo braucht.
Insgesamt keine 150 Flüchtlinge hat die EU zum Beispiel bislang auf die Einzelstaaten in den letzten Wochen verteilt. Mit 160.000 aber, so der Beschluss vor ein paar Wochen, soll genau das geschehen. Das Krisentreffen in Brüssel diente also weniger dem Zweck, bahnbrechende neue Ideen hervorzubringen, als vielmehr das umzusetzen, was längst beschlossen ist.
Wir möchten, wenn Sie so wollen, Druck auf dem Kessel behalten.
So formuliert es de Maizière. Und nach dieser Devise, Druck auf dem Kessel halten, wird Berlin auch weiterhin vorgehen, wenn es darum geht, die anderen EU-Länder von der dauerhaften Quote zu überzeugen. Also dem Ansinnen, die Flüchtlinge auch in Zukunft und über die 160.000 hinaus nach einem festen und fairen Schlüssel in Europa zu verteilen. Bislang scheitert dies am erbitterten Widerstand einiger Osteuropäer und der mäßigen Begeisterung anderer für diese Idee.
Das Traurige ist, dass offensichtlich diese Problematik noch nicht bei allen Mitgliedstaaten angekommen ist,
meint die österreichische Innenministerin. Am leichtesten fällt es den Europäern derzeit, sich darauf zu verständigen, dass die Außengrenze der EU besser geschützt werden muss, auch durch eine Zusammenarbeit mit der Türkei. Und darauf, dass die Aufnahmezentren für Flüchtlinge, die sogenannten Hotspots, in Griechenland schnell aufgebaut werden müssen, wo die Ankommenden ihre Fingerabdrücke hinterlassen und wo auch eine Vorauswahl getroffen werden soll, wer hat ein Recht zu bleiben, wer nicht. Ich habe einige Berichte aus den Hotspots in Griechenland bekommen und ich muss sagen, ich war wirklich enttäuscht, befindet der slowakische Innenminister. Andere sehen es nicht ganz so dramatisch, aber dass Europa auch hier bislang zu langsam ist, leugnet kaum jemand. Eine ganz andere Frage ist, was passiert etwa mit einem syrischen Bürgerkriegsflüchtling, wenn er erst angekommen und registriert ist?
Und dann kann Griechenland zusammen mit der Europäischen Agentur EASO und anderen sagen, okay, ihr geht nach Finnland, ihr geht nach Belgien und ihr geht nach Deutschland. All das funktioniert noch nicht.
Womit die EU wieder bei der Frage einer dauerhaften Quote wäre. Die Deutschen werden nach besagtem Druck auf dem Kessel halten Prinzip diese bei jeder Gelegenheit fordern, ohne sicher sein zu können, dass sie ihren Willen am Ende bekommen. Noch scheint Berlin selbst für das Brechstangenprinzip, also eine Durchsetzung per Mehrheitsbeschluss, nicht genügend Rückendeckung zu haben. Auch noch nicht entschieden ist, ob die EU den Mangel an Solidarität unter den Einzelstaaten eigentlich aushält.
Und wir müssen verhindern, dass das, was die Europäische Union ja zusammenhält, nämlich die Kultur der Menschlichkeit, dass die nicht abhanden kommt.
So der luxemburgische Außenminister Asselborn, der kurz vor dem Treffen sogar vor einem Auseinanderbrechen der EU gewarnt hatte. Insofern befassen sich die Europäer bei den Krisentreffen zwar in erster Linie mit den Flüchtlingen, aber in gewisser Weise auch immer ein bisschen mit sich selbst und der Gefahr der tieferen Spaltung.
Zeitgleich zu den EU-Innen- und Justizministern trafen sich heute auch die Finanzminister der Eurozone, ebenfalls in Brüssel. Fast ein bisschen im Windschatten der Flüchtlingspolitik ging es dort mal wieder um Griechenland. Konkret, wie weit sind die Griechen mit ihrem staatlichen Sanierungsprogramm bis jetzt gekommen und sind sie deshalb reif für die nächste Auszahlung in Höhe von 2 Milliarden Euro aus dem sogenannten Rettungsprogramm? Aus Brüssel berichtet Ralf Siener.
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble geht nicht davon aus, dass die neue 2 Milliarden Euro Finanzhilfe für Griechenland bereits zum Wochenbeginn freigegeben wird. Nach wie vor komme die Regierung in Athen wichtigen Reformauflagen nicht nach, betonte Schäuble vor dem Treffen mit seinen Finanzministerkollegen in Brüssel. So habe die Tsipras-Regierung noch immer nicht das dringend von den Banken benötigte Insolvenzrecht geschaffen.
Das Insolvenzrecht muss geschaffen werden, das war eine klare Bedingung.
Die Folge, nach wie vor bleiben griechische Banken auf Kreditausfällen sitzen, weil sie den Immobilienbesitz säumiger Hypothekenschuldner nicht zwangsversteigern lassen können. Und diese Kreditausfälle seien ein Hauptgrund für Griechenlands Bankenkrise, unterstreicht der Bundesfinanzminister.
Die Non-Performing Loans sind ja eines der Hauptprobleme der griechischen Bankschwierigkeiten. Das muss also Griechenland leisten.
Griechenlands Banken müssten ihre Forderungen eintreiben können, sonst mache es keinen Sinn, sie mit neuem Geld der europäischen Steuerzahler auszustatten, unterstreicht Schäuble. Die Tsipras-Regierung hingegen warnt vor den möglichen Folgen eines neuen Rechts zur Zwangsversteigerung von Wohnungen und Häusern. Man könne nicht einerseits Unterkünfte für 50.000 Flüchtlinge bereitstellen und gleichzeitig 50.000 Griechen per Zwangsversteigerung aus ihren Häusern vertreiben, heißt es auf griechischer Seite. Eine wahrhaft europäische Lösung verlangt deshalb Griechenlands Premier Alexis Tsipras. Schließlich habe sein Land eine schwere Wirtschafts- und Flüchtlingskrise gleichzeitig zu bewältigen. Die europäischen Geldgeber sollten gegenüber Athen die gleiche Solidarität zeigen, die Griechenland gegenüber den Flüchtlingen und Europa beweise. Doch Wolfgang Schäuble will sich nicht durch Griechenlands wichtige Rolle bei der Einrichtung von Flüchtlingshotspots und bei der Kontrolle der EU-Außengrenzen erpressen lassen. Der Bundesfinanzminister kritisiert, dass die Tsipras-Regierung noch immer kein Konzept für einen Treuhandfonds zur Privatisierung von Staatsvermögen vorgelegt hat.
Auch das ist eine klare Konditionalität.
Deutlich versöhnlicher als Griechenland-Kritiker Wolfgang Schäuble zeigt sich in Brüssel EU-Währungskommissar Pierre Moscovici.
Most of the milestones are already adopted.
Die meisten Reformauflagen seien von Griechenland bereits erfüllt.
Obviously, there's still a little bit of way to go.
Nur ein kleiner Weg sei noch zu gehen.
We can make it, if not today, in the days to come.
Und wenn auch noch nicht heute, so könne doch in den kommenden Tagen eine Einigung mit Athen erreicht werden. Und vielleicht noch in dieser Woche, der 2 Milliarden Euro Kredit freigegeben werden, gibt sich EU-Währungskommissar Moscovici in Brüssel betont optimistisch.
Aus Brüssel war das Ralf Siener. Der Münchner NSU-Prozess um die Neonazi-Mordserie bekommt eine womöglich spektakuläre Wende. Die Hauptangeklagte Beate Zschäpe will nach Angaben ihres Rechtsanwalts ihr Schweigen brechen. Und das nach 2,5 Jahren und fast 250 Verhandlungstagen. Aus München dazu Tim Aßmann.
Er werde am Mittwoch im Namen seiner Mandantin eine Erklärung abgeben, sagte Zschäpe-Verteidiger Matthias Grasel dem Bayerischen Rundfunk und bestätigte damit entsprechende Gerüchte aus Justizkreisen. Grasel kündigte an, eine sogenannte Verteidigererklärung zu verlesen. Zschäpe wird also voraussichtlich keine Fragen beantworten. Darüber, dass die 40-Jährige ihr Schweigen im Prozess nach rund 2,5 Jahren Verhandlung brechen könnte, wird schon länger spekuliert. Zschäpe hatte bereits vor Monaten im Gespräch mit einem Gerichtsgutachter erklärt, das Durchhalten der Schweigestrategie falle ihr zunehmend schwer. Die Hauptangeklagte hatte im Sommer versucht, sich von ihren 3 bisherigen Anwälten zu trennen. Das Gericht hatte das abgelehnt, aber mit Matthias Grasel einen 4. Pflichtverteidiger berufen. Zschäpe ist der Mittäterschaft an allen 10 Morden angeklagt, die dem NSU zur Last gelegt werden. Sollte sie deshalb verurteilt werden, droht ihr eine lebenslange Haftstrafe.
Beate Zschäpe will nun also doch im NSU-Prozess aussagen. Das war der Bericht von Tim Aßmann im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Und hier geht es jetzt um Kroatien. Das jüngste EU-Mitglied hat wahrlich schon genug Probleme am Hacken. Die Wirtschaft schwächelt und seit Ende September durchqueren täglich tausende Flüchtlinge das Land. Jetzt fehlt es auch noch an einer handlungsfähigen Regierung. Und die ist nach der gestrigen Parlamentswahl erst recht nicht in Sicht. Mehr zur Lage in Kroatien von Ralf Borchert.
Kroatien steht vor einer äußerst schwierigen Regierungsbildung. Keine der beiden traditionellen Parteien hat eine Mehrheit erzielt. Die bisherige konservative Opposition liegt mit 59 Parlamentssitzen knapp vorn. Die sozialdemokratische Regierungspartei kommt auf 56 Sitze. Beide sind auf die neue dritte Kraft des Landes angewiesen, das Reformbündnis Most, übersetzt Brücke, das auf Anhieb 19 Parlamentssitze gewann. Der konservative Oppositionsführer Tomislav Karamarko beansprucht zwar den Wahlsieg für sich, versucht aber schon, auf das Reformbündnis Most zuzugehen. Dieser Sieg ist das Pünktchen auf dem I aller Wahlsiege der letzten Jahre. Auch ich möchte den Damen und Herren von Most gratulieren, die ein bewundernswertes Ergebnis erzielt haben. Der sozialdemokratische Regierungschef Zoran Milanovic wirbt seinerseits um die Unterstützung der Most-Politiker. Ich rufe alle, die guten Willens und Glaubens sind, auf, mit uns über die Zukunft Kroatiens zu sprechen. Wir sehen jetzt, dass eine politische Kraft erschienen ist, Most, die Reformen will und sie zu artikulieren versucht. Ich rufe sie auf, das mit uns gemeinsam zu machen. Für den Politologen Nenad Sakošek ist klar, alles hängt von Most ab. Außer Most als einziger wirklicher Überraschung und großem Gewinner sind alle anderen Verlierer dieser Wahlen. Wenn Most als Bündnis einheitlich auftritt, haben sie eine Perspektive, können eine bedeutende politische Kraft werden, die neue Inhalte, neue Programme, neue Forderungen in Kroatien umsetzen kann. Die führenden Köpfe von Most strotzen bereits vor Selbstbewusstsein. Drago Pergomet, einst bei der konservativen HDZ, im Streit zu Most gewechselt, erklärt: Wir sind bereit, die Verantwortung für die Führung des Staates und die Durchführung von Reformen zu übernehmen. Kroatische Medien interpretieren den Satz so, dass Pergomet, obwohl sein Bündnis nur drittstärkste Kraft ist, das Amt des Regierungschefs beanspruchen will. Das zu akzeptieren, dürfte beiden traditionellen Parteiblöcken schwerfallen. Most wiederum hat mehrfach ausgeschlossen, als Juniorpartner in eine Koalitionsregierung zu gehen. Möglich sei die Unterstützung einer Minderheitsregierung, aber nur, wenn Reformschritte mit konkretem Zeitplan zugesagt würden, erklärte Most-Gründer Božo Petrov. Eine große Koalition der beiden Traditionsparteien scheint wiederum ausgeschlossen, weil SDP und HDZ zu stark verfeindet sind. Kommt weder eine Minderheitsregierung noch eine Koalition zustande, könnten im Januar schon wieder Neuwahlen anstehen.
Ralf Borchert berichtete über die reichlich verzwickte Ausgangslage nach der Wahl in Kroatien. Ganz schön verzwickt stellte sich auch das Thema Vergabe der Fußball-WM an Deutschland 2006 zuletzt auch dar. Bis zum vorläufigen Höhepunkt in der Affäre heute mit dem Rücktritt von DFB-Präsident Wolfgang Niersbach. Den hat er vorhin bei der Präsidiumssitzung in Frankfurt bekannt gegeben. Tim Brockmeier in Frankfurt, wie hat Wolfgang Niersbach seine Entscheidung begründet?
Er hat im Grunde gesagt, dass er politische Verantwortung übernehmen muss, dass er Schaden abwenden muss vom Deutschen Fußballbund, vom Amt des DFB-Präsidenten. Er hat aber auch ganz klar deutlich gemacht, dass er sich nichts vorzuwerfen hat, dass er nach wie vor keine Kenntnisse hat zu den Hintergründen rund um diese im Raum stehenden 6,7 Millionen Euro Zahlung. Und das ist einfach nur so war, dass es ihm sehr schwer gefallen ist, diese politische Verantwortung zu übernehmen, die aber übernommen werden musste.
Niesbach war ja schon ziemlich angezählt. Hatte er zuletzt überhaupt noch eine andere Wahl, als hinzuschmeißen?
Er selbst und auch die Vertreter des Präsidiums, die heute hier sich dann zum Wort gemeldet haben, haben klargemacht, dass es nicht so war, dass ihm irgendwie das Vertrauen entzogen wurde und dass er deswegen zurücktreten musste, sondern dass es seine eigene Entscheidung war, dass es auch kein Schuldbekenntnis war, sondern dass eben einer gebraucht wurde in dieser Sache, wenn man es mal so sehen möchte, der Verantwortung übernehmen musste und um ein bisschen auch Druck aus der ganzen Affäre zu nehmen, und dass es deswegen so gekommen ist, dass Wolfgang Niesbach eben dann zurückgetreten ist.
In dieser Sache sagen Sie, Herr Brockmeier, welche war es dann letztlich, die ausschlaggebend war? Es gab ja viele Geschichten, Schwarzgeldkonten und so weiter.
Ja, das ist die große und gute Frage, und das ist auch eine Frage, die nicht beantwortet wurde heute so richtig. Warum ist er denn nun zurückgetreten? Also man kann da nur ein bisschen spekulieren, dass es heute doch Fragen an ihn gab rund um diese 6,7 Millionen Euro. Wo kamen die her? Was ist damit passiert? Wofür wurden sie gezahlt? Und dass er möglicherweise diese Fragen auch beantwortet hat, dass man aber sich einig wurde, dass diese Antworten nicht dafür sorgen, dass ein bisschen Druck aus der ganzen Sache genommen wird und ein bisschen Druck vom DFB genommen wird, sondern dass man das nur erreichen kann, indem man eben ja ein Opfer präsentiert. Und das war dann offensichtlich der DFB-Präsident Wolfgang Niesbach. Zwischen den Zeilen war ganz klar zu hören und auch zu lesen, dass damals andere in der Verantwortung waren rund um diese Zahlung, dass die aber alle, und dann kommen dann die Namen Beckenbauer, Horst der Schmidt und Theo Zwanziger in den Kopf, dass die aber alle heute aktuell kein Funktionärsamt mehr haben und dass der Einzige, der deswegen politisch Verantwortung übernehmen konnte, Wolfgang Niesbach war oder ist der bisherige DFB-Präsident.
Blicken wir ganz kurz nach vorne. Die Amtsgeschäfte übernehmen jetzt erstmal die beiden Vizepräsidenten, Rauball und Koch. Was müssen die jetzt als erstes machen? Wie geht's weiter beim DFB?
Sie haben angekündigt, dass die Aufklärung natürlich mitnichten zu Ende ist, sondern dass sie weitergehen wird, ohne Ansehen von irgendwelcher Person und Verdiensten, und dass sie natürlich rausfinden wollen und klären wollen, was ist passiert mit diesen 6,7 Millionen Euro, was ist passiert. Rund um die Wählenvergabe wurden Stimmen gekauft, und das ist sicherlich die größte und schwerste Aufgabe, die auf beide jetzt erstmal zukommt.
DFB-Präsident Wolfgang Niesbach tritt zurück. Das war live aus Frankfurt mein Kollege Tim Brockmeier. Dankeschön. Und wir bleiben beim Sport, und zwar noch einmal bei einem weiteren seiner hässlichen Gesichter. Russlands Leichtathleten sind flächendeckend gedopt und der zuständige Verband systematisch unfähig, dagegen vorzugehen. Zu dieser Erkenntnis kommt die unabhängige Untersuchungskommission der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA in Genf. Der Vorschlag, gleich mehrere prominente und golddekorierte Sportler sollten lebenslang gesperrt werden. Auch der russische Leichtathletikverband muss mit Konsequenzen rechnen. Aus Genf dazu Hans-Jürgen Maurus.
For 2016, our recommendation is that the Russian Federation be suspended.
Unsere Empfehlung für die Olympischen Spiele in Rio 2016 lautet, dass die russische Föderation ausgeschlossen wird. Das war der vielleicht entscheidende, aber ganz sicher politisch explosivste Satz des Kommissionsvorsitzenden der Welt-Anti-Doping-Agentur Richard Pound. Er präsentierte den neuen Untersuchungsbericht über massive Vorwürfe über systematisches Doping in Russland. Anschuldigungen, die im vergangenen Jahr in der ARD-Dokumentation von Hajo Seppelt unter dem Titel Geheimsache Doping, wie Russland seine Siegermacht, erhoben wurden. Und Richard Pound räumte ein, dass die überwältigende Mehrheit der ARD-Vorwürfe zutreffen.
Overwhelming portions of the allegations made on the ARD program have been found by the independent commission to be true.
Und Pound gratulierte Hajo Seppelt und der ARD zu einem feinen Stück investigativen Journalismus.
We want to congratulate the reporter Hajo Seppelt and ARD on a very fine piece of investigative journalism.
Dann ging es ans Eingemachte. Doping wird in Russland systematisch betrieben, so der Kommissionsvorsitzende. Wir fanden Vertuschung von Dopingproben, Vernichtung von Samples in Laboren und Geldzahlungen, um Testergebnisse zu verschleiern.
We found cover-ups, we found destruction of samples in the laboratories, we found payments of money in order to conceal doping tests.
In Russland habe man bis in die höchsten Stellen nicht nur von Doping gewusst, sondern hatte Kenntnis, dass zahlreiche Trainer praktisch außer Kontrolle waren, ergänzte der Kommissionsvorsitzende. Das Ausmaß und die Art der Täuschung sei enttäuschend. Es sei viel schlimmer als gedacht. Und man habe auch kriminelle Aktivitäten, verdächtige Transaktionen und Personen entdeckt und Unterlagen an Interpol und andere Behörden weitergegeben. Der Welt-Anti-Doping-Agentur empfiehlt die Kommission, im Rahmen eines Sanktionspakets gewisse Athleten, Trainer und Helfer lebenslang zu sperren. Doch der politische Hammer ist zweifelsohne die Forderung nach einem Ausschluss des russischen Leichtathletikverbandes, bis das alte System abgeschafft ist, wie es Richard Pound formulierte. Doch nicht nur in Russland wird gedopt, auch anderswo. Russland sei nur die Spitze des Eisbergs, hieß es heute. Tausende von Athleten sind in einen weiteren Dopingskandal verstrickt, der noch erhebliche Kreise ziehen wird. Denn auch der Leichtathletik-Weltverband ist direkt in die Affäre verwickelt. Genauer Ex-Präsident Lamin Diak. Er und andere sollen Dopingfälle gegen Geldzahlungen vertuscht haben. Er sei wütend, sehr wütend und schockiert, so der amtierende Verbandspräsident Sebastian Coe. Dies seien dunkle Tage.
Russland am Dopingpranger der WADA, Hans-Jürgen Mauchus berichtete aus Genf. Der Flugzeugabsturz vor 1,5 Wochen über der Sinai-Halbinsel hat tausende Urlauber zu einem verlängerten Aufenthalt in Ägypten gezwungen. Gleich mehrere Länder hatten aus Sicherheitsgründen ihre Flugverbindungen in die Region auf Eis gelegt. Inzwischen sind aber mehrere 10.000 Urlauber wieder ausgeflogen worden. Die meisten von ihnen stammen aus Russland. Dort wie anderswo rätseln die Fachleute noch immer über die genaue Absturzursache und über deren Hintergründe. Aus Moskau berichtet Hermann Krause.
Auch 9 Tage nach dem Absturz der Passagiermaschine gibt es von offizieller russischer Seite keine Erklärung darüber, was sich an Bord ereignete. Entgegen sonstiger Gewohnheiten beginnen die russischen Nachrichten allerdings damit, ausländische Medien zu zitieren. Die britische Sunday Times geht von einer Explosion an Bord aus und nennt einen gewissen Abu Usama al-Masri als Drahtzieher. Anscheinend ist man sich im Kreml noch nicht darüber im Klaren, wann und wie man die russische Öffentlichkeit mit der Realität, dass nämlich eine Bombe an Bord war, konfrontieren will. Ausführlich allerdings wird in den Nachrichtensendungen über die Rückführung der russischen Urlauber berichtet, so sagt ein stellvertretender Ministerpräsident. Wir hoffen, dass wir alle Touristen innerhalb der nächsten 2 Wochen ausfliegen können. Unsere ägyptischen Kollegen sind uns entgegengekommen bei den Depositen, die unsere Reisebüros in Ägypten hinterlegt haben. Wenn sich wieder alles normalisiert hat, werden unsere Anbieter auf dieses Geld zugreifen können. 23.000 Touristen sind bis Montagabend aus Ägypten nach Russland zurückgekehrt. Die Evakuierungsaktion verläuft planmäßig, heißt es. Mehr als 100 Maschinen landeten in den letzten Tagen auf Moskauer Flughäfen. Wobei die Urlauber wohl auch selbst wählen können, ob sie vorzeitig zurück wollen oder nicht. In die ägyptischen Badeorte, 80% der Gäste dort sind Russen, hat die Regierung nun eigene Sicherheitsexperten geschickt, die mit den Ägyptern vor Ort neue Konzepte erarbeiten sollen. Dazu Ministerpräsident Medvedev. Man darf sich hier keinen Illusionen hingeben, das wird keine kurzfristige Operation sein. Für die Gewährleistung der Sicherheit der ägyptischen Badeorte braucht man Zeit. Das ist eine gemeinsame Aufgabe für uns und für unsere ägyptischen Kollegen. Unklar ist zurzeit, wie der Kreml das Attentat politisch interpretieren wird. Nicht ausgeschlossen wird, dass Wladimir Putin den Anschlag nutzen könnte, um eventuell eine Bodenoffensive gegen den IS in Syrien zu starten. So zeigt sich, dass sich die IS-Terroristen doch nicht, wie von ihm angekündigt, allein durch Luftschläge in Syrien ausschalten lassen. Andererseits, auch die russischen Mittel sind begrenzt. Die Zeitung Vedomosti kommentiert: Niemand hat zu Beginn dieser Militäraktion gedacht, dass der Einsatz in Syrien so schnell einen Terroranschlag und den Tod von 224 unschuldigen russischen Bürgern auslösen könnte. Wie geht es nun weiter? Kommt der Terror zurück nach Russland? Auf diese Frage, die sich im Moment viele Russen stellen, gibt es zurzeit keine Antwort.
Russlands Umgang mit der Flugzeugkatastrophe von vor 1,5 Wochen. Das war aus Moskau der Bericht von Hermann Krause. Und damit geht das Echo des Tages für heute auch schon wieder zu Ende. Ich verabschiede mich für heute und danke fürs Zuhören. Mein Name ist Sebastian Ehl.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.